Liebe Gemeinde, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und die biblischen Berichte über die Auferstehung sind sich alle einig darüber, dass die Ersten, die gewahr wurden, dass das Grab leer ist und dass Jesus auferstanden sein muss, Frauen waren. Und der Bericht aus dem Markus-Evangelium, den wir eben als Predigtext gehört hat, unterstreicht und nennt den Namen der Frau, der auferstandene Jesus als erster begegnet ist. Maria Magdalena oder Maria von Magdala. Maria, die aus der Ortschaft Magdala. Über Maria Magdalena ist in der Kunst und in der Literatur und in der landläufigen Meinung der Leute eine Menge wilder Spekulationen unterwegs. Dass sie identisch sei mit der Sünderin, die Jesus mit Nardenöl gesalbt hat. Dass sie womöglich eine Prostituierte war. Dass sie vielleicht ein Verhältnis mit Jesus gehabt hat. Seine Geliebte, womöglich sogar mit ihm verheiratet. Frei erfundene Spekulationen, von außen hineingetragen in die biblischen Traditionen. Alles Unterstellungen, wilde Erfindungen. Da kann man wunderbare Romane darüber schreiben, die sich grandios verkaufen. Vor allem, wenn man auch noch behauptet, der Vatikan hat sogar Beweise dafür, dass das alles stimmt, aber hält das unter Verschluss. Kann man wunderbar als tolle Romane verkaufen. Die Wahrheit ist, das entbehrt jeglicher Grundlage und jeglichen historischen Fakten. Ist doch verrückt, oder? Der Kirche und uns Christen wird immer vorgeworfen und unterstellt, dass ja die biblischen Berichte, ob die so alle stimmen, ob da nicht eine Menge hinein erfunden wurde, ob da nicht so ein stiller Posteffekt passiert ist, nichts Genaues weiß man nicht. Aber an anderer Stelle wird hier munter dazu gedichtet und fabuliert und spekuliert und rotzfrech damit ein Geschäft gemacht. In der Kirche und in der Theologie bemüht man sich genau um das Gegenteil. Es ist uns ein Anliegen, bei den historischen Fakten und bei den biblischen Texten zu bleiben. Und die Wahrheit ist und die Fakten sind, dass wir über Maria Magdalena sehr wenig wissen. Wir wissen, dass sie eine von den Jüngerinnen von Jesus war. Also sie gehörte mit anderen Frauen zum erweiterten Jüngerkreis, also über die 12 Jünger hinaus. Wir wissen, dass sie Zeugin der Kreuzigung war und Zeugin der Auferstehung. Und wir wissen diesen einen Satz, den wir eben im Predigttext gehört haben. Nachdem Jesus früh am Sonntagmorgen auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 bösen Geistern befreit hatte. Nur dieser eine Satz, aber der spricht Bände. Von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Dieser Satz spricht Bände. Dieser Satz erzählt wahrscheinlich ein ganzes Lebensschicksal. Wir wissen nicht genau, was mit diesen 7 Geistern gemeint ist, wie wir heute vielleicht darüber sprechen würden. Ob es etwas mit Spiritismus zu tun hatte, mit okkulten Praktiken, das vielleicht mit einem Spiel angefangen hat oder dass Maria sich in einer Notsituation an diesen allerletzten Halm geklammert hat und dass sie dann immer mehr in diesen dunklen, finsteren Sog hineingezogen wurde. Oder ob es sich um andere Mächte dreht, die Herr über ihr Leben geworden sind. Alkohol, Süchte, Abhängigkeiten, schlechte Angewohnheiten, Dinge, die Macht über uns haben und über uns unser Leben bestimmen können. Depression, Angst. Oder ob diese bösen Geister, wie wir vielleicht heute sagen würden, vielmehr psychische Denkmuster, Glaubenssätze waren, die Maria bestimmt haben. Vielleicht entstanden aus ihrer Kindheit. Glaubenssätze, die sie gelernt hatte und ein, weil sie sie eingetrichtert bekommen hatte. Maria, aus dir wird nie etwas. Maria, eigentlich bist du ein Unfall. Dich hätte es eigentlich gar nicht geben sollen. Maria, du bist eine Versagerin. Es gibt Leute, die arbeiten sich ein ganzes Leben an solchen Sätzen ab, die sie als Kinder eingetrichtert bekommen haben. Und alle Entscheidungen, die sie tun, tun sie, um es der Welt oder dem Vater oder sich selbst irgendwie zu beweisen. Wir wissen es nicht genau, aber was wir wissen ist, dass 7 böse Geister über Marias Leben lagen und dass Jesus sie befreit hatte. Irgendwann ist sie Jesus begegnet und hat gespürt, dieser Jesus kann mich von diesen Mächten, was auch immer es war, befreien. Und sie hat die Erfahrung gemacht, dass Jesus stärker ist, dass Jesus sieht, dass Jesus uns von bösen Mächten befreien kann. Und seither ist sie Jesus nachgefolgt, weil sie bei Jesus bleiben wollte, weil sie spürte, bei diesem Jesus ist Leben. Bei diesem Jesus kann ich wieder anfangen zu lachen. Bei diesem Jesus erfahre ich neue Hoffnung. Jesus hat mir Leben geschenkt. Das ist Maria. Das war diese Maria. Und dann erlebt diese Maria, wie sie Jesus so schändlich zu Tode bringen. Und sie ist dabei, als sie ihn auslachen, als sie ihn zu Tode foltern. Und sie weint unterm Kreuz. Und sie ist dabei, als er beerdigt wird. Und am dritten Tag, am Sonntag, geht Maria hin zu diesem Grab, um zu weinen. Ihr Unglück zu betrauern. Die Fassungslosigkeit Ausdruck zu geben. So wie sie jetzt in Brüssel hingehen und Kerzen anzünden. Und über ihrem zerstörten Leben, weil sie einen lieben Freund, einen Bruder, eine Schwester, einen Partner verloren haben bei diesen schrecklichen Anschlägen, um zu trauern, um ihrer Hilflosigkeit, dass sie das Gefühl haben, das Leben bricht unter mir zusammen, Ausdruck zu geben. Oder wenn sie jetzt an diesem Jahrestag der Germanwings, Absturz dieses Germanwings-Flugzeuges wieder hinfahren in die Berge, um irgendetwas noch einzusammeln, etwas zurückzuhalten, was sie verloren haben. So geht Maria hin an diesem Sonntagmorgen zum Grab, um zu weinen und zu trauern und entdeckt, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Und dann begegnet ihr der Auferstandene. Und zum zweiten Mal macht Maria die Erfahrung, Jesus schenkt mir Leben zurück. Jesus lebt, Jesus ist stärker. Zum zweiten Mal verändert Jesus ihr Leben komplett und nimmt ihr die Traurigkeit und die Hoffnungslosigkeit weg. Und sie spürt, Jesus hat gesiegt. Jesus ist stärker als die Sünde, als die Verletzungen, als die bösen Mächte und stärker als der Tod. Das Kreuz hat gesiegt. Jesus lebt. Das ist Jesus, dass er uns unser Leben hell macht, dass er uns die Freude zurückgibt, dass er macht, dass wir wieder lachen können. Liebe Gemeinde, Kreuz und Auferstehung ist die zentralste Botschaft des Evangeliums, die zentralste Botschaft der Bibel. Und es ist immer noch die plausibelste Erklärung, Erklärung für die historische Faktenlage, was da eigentlich passiert ist. Das Unglaubliche. Natürlich können wir die Auferstehung Jesu nicht beweisen, wie wir andere Dinge wissenschaftlich beweisen können. Aber wir können sie bezeugen, so wie Maria sie bezeugt hat. Und ich habe vollstes Verständnis für Menschen, die wie bei Maria damals auch schon, wo es heißt, und sie glaubten ihr nicht. So gedacht, in unserem Alltag, wir glauben eine Menge Dinge und vertrauen auf eine Menge Dinge, die wir nicht einfach so beweisen können. Die Liebe zu meiner Frau kann ich nicht beweisen, wie ich einen wissenschaftlichen Beweis herleiten kann. Ich kann davon erzählen, ich kann diese Tatsache gut begründet deutlich machen. Ich kann über meine Erfahrungen sprechen, aber ich kann sie nicht wissenschaftlich beweisen. Und trotzdem weiß ich zutiefst, dass es wahr ist. Natürlich, was denn sonst? Und auch sonst glauben wir eine Menge Dinge, die wir nicht permanent nachprüfen. Wenn wir nachher nach Hause gehen und am Schlump oben in einen Bus steigen, werden wir nicht nachprüfen, ob der Bus auch fahrtauglich ist. Und wenn ich dem Busfahrer meinen Fahrschein zeigen muss, dann werde ich ihn nicht im Gegenzug fragen, ob er denn überhaupt einen Führerschein hat. Ich vertraue darauf. Ich glaube das. Anders funktioniert das Leben überhaupt nicht. Wir glauben eine Menge Dinge. Und ich möchte das hier einfach einmal ganz persönlich sagen. Ich glaube, dass diese biblischen Berichte wahr sind. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Ich glaube, dass Jesus lebt. Dass Jesus heute hier ist. Dass er mein Leben lenkt. Ich glaube, dass ich mit ihm reden kann im Gebet. Und ich glaube, dass er zu mir redet durch sein Wort. Und wie wir eben in dem Bibeltext gehört haben, den Pastor Gossmann gelesen hat, Paulus, der gerade nicht davon redet, dass man das irgendwie so als nette Geschichte eben, wie Märchen auch wahr sind, eben als wahr nehmen soll, sondern dass Paulus es gerade darauf anlegt, dass es nachprüfbar ist. Paulus legt es gerade darauf an, dass dieser Text im 1. Korintherbrief nachprüfbar ist für die Leser. Er sagt, fragt doch, er hat sich Kephas gezeigt, er hat sich den Jüngern gezeigt, er hat sich Jakobus gezeigt, er hat sich mir gezeigt, er hat sich einmal 500 Brüdern auf einmal gezeigt. Fragt die doch, prüft es nach. Und diese Botschaft geht auch an uns. Prüfen Sie das nach. Prüfen Sie nach, ob es wahr ist. Jesus lebt. Wenn Maria heute hier wäre und wir sie fragen würden und fragen könnten, was es denn für sie bedeutet und warum sie denn glaubt, dass das alles stimmt und dass Jesus lebt und auferstanden ist und warum Ostern so bedeutungsvoll und so absolut lebensverändernd für sie ist, ich glaube, sie würde Folgendes sagen. Sie würde vielleicht sagen, wisst ihr, in meinem Leben ist eine Menge schief gelaufen. Ich meine jetzt nicht so die Dinge, dass eben Fehler passieren, dass wir Umwege im Leben gehen, das ist ja klar. Aber es sind Dinge passiert, die einfach nicht hätten passieren dürfen. Und nach hat sich diese dunkle Last auf mein Leben gelegt. Tiefe Verletzungen und Schuld. Und dann würden Sie vielleicht sagen, und wisst ihr, und dann bin ich Jesus begegnet. Und Jesus hat mich befreit von dieser Schuld. Jesus hat meine Schuld am Kreuz für mich getragen. Aber nicht nur das. Er ist nicht nur für mich gestorben, er ist für mich auferstanden. Und er hat mir neues Leben geschenkt. Wenn das wahr ist, würde Maria vielleicht sagen, wenn Ostern wahr ist, dann ist alles möglich. Dann ist plötzlich alles möglich. Wisst ihr, diese Erfahrung habe ich gemacht, würde Maria vielleicht sagen. Dann ist Vergebung und Neuanfang und Versöhnung in den kompliziertesten, verfahrensten Konflikten möglich. Dann ist Frieden möglich. Auch in Syrien ist Frieden denkbar, wenn wir glauben, dass Jesus lebt. In dieser komplett verfahrenen Situation. Weißt du, oder wisst ihr, deshalb ist Ostern für mich so wichtig, würde Maria vielleicht sagen. Und sie würde sagen, noch eins möchte ich sagen, warum Ostern mir so wichtig ist. Wisst ihr, würde sie vielleicht sagen, mein Leben ist manchmal wie so ein Osterhase. Der glänzt von außen. Und überall, wo ich hingehe, glänzt es erstmal. Und bei vielen von meinen Freunden ist das auch so. Wir sehen gut aus, wir sind gut drauf. Aber wenn man ein bisschen an dieser dünnen Folie kratzt, dann wird es plötzlich dunkel. Und wenn man noch ein bisschen hinter das Dunkle geht, dann wird es plötzlich hohl. Und wisst ihr, würde Maria vielleicht sagen, so war es bei mir. Und bei ganz vielen von meinen Freundinnen und Freunden ist es auch so. Und dann habe ich Jesus entdeckt. Dann ist mir Jesus begegnet. Und er hat dieses Dunkle weggenommen. Und er hat meine Leere ausgefüllt. Und er hat mir Leben geschenkt und einen Sinn geschenkt. Er hat zu mir gesprochen, ja, ich liebe dich. Du bist gewollt, du bist geliebt, du bist angenommen. Dein Leben hat einen Sinn. Du bist dafür da, ein Zeichen der Liebe Gottes in dieser Welt zu sein. Das hat mein Leben verändert, würde vielleicht Maria sagen. Und noch eins, würde sie sagen, noch eins ist mir ganz wichtig, dass es heute gesagt wird. Sie würde sagen, wisst ihr, dass Jesus auferstanden ist und den Tod überwunden hat? Den Tod überwunden hat, das macht Ostern so bedeutungsvoll. Das bedeutet doch, dass mein Leben ein Ziel hat. Wenn das Leben von Jesus nicht im Grab geendet hat, dann endet mein Leben auch nicht im Grab. Sondern dann hat unser aller Leben, wenn wir daran glauben, ein Ziel. Der Himmel. Das ist mir so bedeutungsvoll und wichtig zu sagen, dass unser Leben nicht im Grab endet, sondern ein Ziel hat. Dass unser Ziel der Himmel ist, bei Gott zu sein. Und ist das nicht was Wunderschönes? Wisst ihr, würde Maria sagen, deshalb ist mir Ostern so bedeutungsvoll. Deswegen ist das alles, was ich habe. Deswegen hänge ich so an Jesus. Liebe Jerusalem-Gemeinde, liebe Immanuel-Gemeinschaft, liebe Jesus-Friends-Gemeinde, liebe Nachbarn hier aus Eimsbüttel, Ostern gibt uns Grund zur begründeten Hoffnung. Ostern gibt uns Grund zur begründeten Hoffnung. Ostern heißt, Gott hat Fakten geschaffen. Seit Ostern ist alles anders. Seit Ostern gibt es ein neues Vorzeichen über unserem Leben. Ein Plus, ein Kreuz. Gott hat alles mit Ostern in etwas Positives gewendet. Liebe Jerusalem-Gemeinde, liebe Immanuel-Gemeinschaft, liebe Jesus-Friends-Gemeinde, liebe Nachbarn hier in Eimsbüttel, wir haben hier gemeinsam als drei Gemeinden unter diesem Dach noch eine Menge vor. Wir haben den Traum von einer lebendigen Kirche, relevant für uns, die wir hierher kommen und dazugehören, relevant auch für unsere Freunde und relevant für unsere Stadt. Aber wisst ihr was? Wenn Ostern nicht wahr ist, wenn Jesus nicht lebt, wenn es alles nur ein Geschichtchen ist, was sich die Christen so untereinander erzählen, wenn Jesus nicht für uns gestorben und auferstanden ist, dann ist es besser, wenn wir das alles lassen. Wenn wir diese Träume begraben, Dann ist es besser, wir machen hier ein Museum draus. Oder eine x-beliebige Stadtteil-Location. Oder ein Sanatorium für fromme Spinner. Aber wenn Ostern wahr ist, wenn das wahr ist, was wir hier verhandeln, was uns Maria zu sagen hat und Paulus und die Bibel und die Kirchengeschichte, wenn das wahr ist, wenn das Kreuz gesiegt hat, wenn das Grab leer ist, wenn Jesus auferstanden ist und heute lebt und wenn Jesus heute noch Leben verändert und wenn uns Jesus heute noch im Glauben genauso begegnet und unser Leben neu macht, dann lasst uns bitteschön diese bösen Geister vertreiben, die uns von der Hoffnungslosigkeit einreden, die uns davon einreden, dass es hier eh bald zu Ende ist und dass die Kirche sowieso ein Auslaufmodell ist. Lasst uns diese bösen Geister verscheuchen und lasst uns das tun, was Maria getan hat. Weitererzählen davon, weitererzählen und weitertragen und zusammenhelfen und mutig sein und vielleicht auch ein bisschen verrückt, wenn wir damit anfangen, die Osterbotschaft hinauszutragen und Menschen auch hierher einzuladen, damit sie die Liebe Gottes erfahren, dass sie die Gnade unseres Herrn Jesus Christus erleben und dass sie die Gemeinschaft des Heiligen Geistes spüren. Jesus lebt und das hat alles verändert und das verändert auch uns. Nichts bleibt so, wie es war. Amen.